Also nachdem der Arzt im SPZ das Ergebnis dieser Blutuntersuchung hatte, hat er bei uns angerufen und darum gebeten, dass wir zu einem Folgetermin kommen. Bei diesem Telefonat habe ich ihn schon gefragt, ob wir uns unter Umständen doch über was sehr Ernsthaftes unterhalten müssen. Das hat er bejaht.
Am 10. Februar war der Tag der Kinderhospizarbeit. Ein Datum, das mir bis dahin ehrlicherweise wenig gesagt hat. Doch genau an diesem Tag habe ich einen Artikel meiner Kollegin Anja Biewald in der Nordwestzeitung gelesen. Darin ging es um Menschen, die sich ehrenamtlich in der Kinder- und Jugendhospizarbeit engagieren. Um Nähe, um Hilfe, um das Leben, auch wenn es kürzer ist als gedacht. Und dann war da dieser eine Satz, dieses eine Zitat in dem Artikel.
Wir konzentrieren uns auf das, was wir im Jetzt tun können. Was ganz wichtig ist, wir weichen nicht. Viele Familien mit einem betroffenen Kind erleben Isolation. Freunde und sogar Verwandte ziehen sich zurück.
Diese Aussage hat mich nicht mehr losgelassen. Ich vermag es mir gar nicht vorzustellen, wie schwer es sein muss, wenn das eigene Kind eine lebensverkürzende Diagnose bekommt. Und wie viel Schmerz darin stecken muss, wenn selbst das engste Umfeld Betroffene alleine lässt. Aus diesem Moment, aus diesen Gedanken entstand eine Idee. Mein Name ist Julian Reusch. Ich bin Journalist und Podcast-Redakteur. Ich bin selbst Vater und ich wollte wissen, was bedeutet es, ein Kind zu begleiten, das höchstwahrscheinlich früher sterben wird als die Eltern? Was bedeutet es, so ein Kind zu sein? Wie sieht der Alltag einer solchen Familie aus? Welche Herausforderungen und Träume gibt es? Daraus ist dieser sechsteilige Podcast entstanden. Ab sofort kommt jeden Freitag eine neue Folge. Solange ich darf, ist kein Projekt über das Thema Tod. Es geht um das Leben. Über Jonathan, einen 15-jährigen Jungen aus der Nähe von Oldenburg. Es ist ein Podcast über seinen Alltag, seine Krankheit, seine Familie und über all das, was viel zu selten erzählt wird. Das Leben mit einer Diagnose, die absehbar endet, aber bis dahin so viel Raum für Freude, Tiefe und für Menschlichkeit lässt. Ich habe mit Jonathans Eltern gesprochen, mit seinem Schuldirektor, mit seinem Betreuer, mit Menschen aus dem Hospizdienst und auch mit Jonathan selbst. Es war ihm sogar ein großes Bedürfnis, auch selbst in diesem Podcast zu Wort zu kommen. In diesen 6 Folgen geht es um ihn, um seine Sicht, seine Welt, sein Lachen und um all das, was Familien in seiner Lage bewegt, trägt und manchmal auch verzweifeln lässt. Es geht aber auch um das, worüber wir als Gesellschaft noch viel zu selten sprechen. Kinder mit lebensverkürzender Diagnose. Heute in Folge 1 fangen wir dort an, wo alles begann. Mit dem Moment, der das Leben in ein Davor und Danach teilt. Mit der Diagnose. Und bevor wir tiefer einsteigen, hören wir jetzt die Menschen, die Jonathan am besten kennen. Seine Eltern.
Ja, ich bin Thorsten Selk, ich bin Professor für Politikwissenschaft an der Uni Oldenburg und wir haben 2 großartige Kinder, Emilia und Jonathan.
Ja, mein Name ist Konstanze Katan-Selk. Ich arbeite im Klinikum Oldenburg in der Verwaltung und wir haben 2 Kinder, Emilia, die jetzt 14 wird, Jonathan ist 15 und wir leben seit 2009 hier in Oldenburg bzw. im Ammerland.
Es ist alles andere als selbstverständlich, dass Eltern sich bereit erklären, ihre Geschichte in einem Podcast wie diesem zu erzählen. Umso dankbarer bin ich Konstanze Katan-Selk und Thorsten Selk, dass sie mir ihr Vertrauen geschenkt haben. Ich will es an dieser Stelle schon einmal deutlich sagen. Sie gehen diesen Weg nicht allein. Sie haben ein stabiles, unterstützendes Umfeld. Doch das ist längst nicht bei allen betroffenen Familien so. Und es war auch von Anfang an klar, dieser Podcast ist kein Ort für Mitleid. Es geht weder Ihnen noch mir darum, Betroffenheit zu erzeugen, sondern Aufmerksamkeit. Für ein Thema, das noch immer am Rand steht. Ein Thema, das oft eine Art Tabuisierung erfährt, obwohl es mitten im Leben passiert. So habe ich auch Konstanze und Thorsten erlebt. Offen, warmherzig, reflektiert und mit dem Wunsch, etwas sichtbar zu machen, das viele lieber übersehen. In unserem ersten Gespräch haben sie mir erzählt, wie sie erste Anzeichen bei Jonathan wahrgenommen haben Und genau dort beginnt ihre Geschichte.
Eigentlich war das bei uns erst sehr, sehr spät der Fall, beziehungsweise wir haben uns ganz lange keine Sorgen gemacht. Weil, meine Güte, die einen Kinder fangen früher an zu laufen, die anderen später. Er war in vielen Dingen etwas später, aber nie so, dass es jetzt ganz, ganz schrecklich auffällig gewesen wäre. Er ist nur tatsächlich immer so ein bisschen gestolpert. Also als er laufen gelernt hat, er hat prima laufen gelernt und purzelte dann manchmal einfach hin, aufgerappelt weitergelaufen. So dass wir dann mal dachten, Mensch, haben wir irgendwie die Schuhe nicht richtig ausgesucht oder irgend sowas. Aber richtig Sorgen haben wir uns ganz lange nicht gemacht. Er war dann schon im Kindergarten. Im Kindergarten sind die Kinder immer jede Woche einmal zum Kinderturnen gegangen, haben da auch Spaß gemacht, sind da rumgerannt. Da purzelte er dann auch immer so ein bisschen und wir haben auch erstmal gedacht, Mensch, vielleicht wächst sich das noch raus. Und irgendwann meinte die eine Erzieherin zu uns, also er purzelt doch ein bisschen oft, lass das mal angucken.
Also ging die Familie auf Empfehlung der Erzieherin zur Kinderärztin. Die hat Jonathan untersucht und auf den ersten Blick wirkte alles unauffällig. Ein fröhlicher Junge, quirlig, aufgeweckt. Er sieht erstmal alles ganz normal aus, sagt die Ärztin noch. Für einen Moment stand dann im Raum, ob man es vielleicht mal beim Orthopäden probieren sollte. Doch dann entschieden sie sich, Jonathan ans SPZ zu überweisen, das Sozialpädiatrische Zentrum in Oldenburg. SPZs sind spezialisierte Einrichtungen, in denen Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten oder chronischen Erkrankungen umfassend untersucht und begleitet werden. Eine Entscheidung, die im Rückblick ja alles verändert hat.
Ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich saß da mit Jonathan im Wartezimmer und ja, habe tatsächlich ein Stück weit mit Mitleid die anderen Eltern mit ihren ganzen armen behinderten Kindern da gesehen und mir gedacht, Mensch, denen geht's ja schlecht. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, wir kommen da mit einem Rezept für Physiotherapie und ein paar Einlagen wieder raus. Und ja, das war dann tatsächlich leider nicht so.
Die Familie hatte an diesem Tag das Glück, so muss man es im Nachhinein betrachten, direkt an den Arzt zu gelangen, der sich in der Region wahrscheinlich am besten mit neuromuskulären Erkrankungen auskennt. Und der wusste offenbar sofort, worauf er achten musste. Er untersuchte Jonathan gründlich, führte einige einfache Tests durch, nahm Blut ab und äußerte schon bei diesem ersten Termin einen konkreten Verdacht. Es könnte sich um eine Form von Muskelschwund handeln.
Ich hatte keine Ahnung eigentlich vom Spektrum auch der Muskelerkrankungen. Habe erstmal gedacht, ja, okay, Muskelschwäche, kann man bestimmt was machen. Irgendein Enzym, das da fehlt oder ein Protein, kann man ja alles zuführen, wenn was fehlt. Ne? Also ich bin da sehr naiv und sehr einfach denkend eigentlich hingegangen. Und dann hatte er eben Jonathan Blut abgenommen, um da was nachzuprüfen. Ich bin dann zu Hause gewesen mit Jonathan, der war erstmal platt und hat sich hingelegt und geschlafen. Er war damals noch 3 Jahre alt, knapp 4. Und dann habe ich das Internet angeschmissen und habe einmal so ein paar Stichworte gegoogelt. Und da ist mir fast schlecht geworden, weil ich doch sehr, sehr, sehr schnell bei der Krankheit Muskeldystrophie gelandet bin. Und ich auch tatsächlich dachte, genau die beschriebenen Symptome bei Jonathan 1:1 wiederzuerkennen. Wenn man weiß, was diese Symptome sind, dann sah man das recht deutlich. Also insofern denke ich, dass der behandelnde Arzt es sehr, sehr schnell diesen Verdacht hatte.
Duchenne-Muskeldystrophie. Ein Begriff, da bin ich ehrlich, den ich vor diesem Podcast-Projekt noch nie gehört habe. Es ist eine sehr seltene, genetisch bedingte Muskelerkrankung. Duchenne betrifft fast ausschließlich Jungen. Etwa einer von 3.500 neugeborenen Jungen ist betroffen. In Deutschland leben schätzungsweise rund 2.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit dieser Diagnose. Ganz kurzer Deep Dive. Die Krankheit wird durch einen Defekt im Dystrophin-Gen verursacht. Dieses Gen ist verantwortlich für ein Eiweiß, das die Muskelzellen stabilisiert. Fehlt es, also wie bei Duchenne, zerfallen die Muskeln nach und nach. Erste Anzeichen sind oft unscheinbar. Vielleicht ein späteres Laufen lernen, häufiges Stolpern, Schwierigkeiten beim Treppensteigen oder auch beim Aufstehen vom Boden. Im Verlauf verlieren die Kinder meist im Grundschulalter die Gehfähigkeit. Später bauen dann auch die Muskeln in den Armen, im Rumpf, in den Atemsystem und im Herz ab. Duchenne ist nicht heilbar. Der Verlauf ist fortschreitend und endet meist im jungen Erwachsenenalter. Im SPZ hat der Arzt deshalb Blut abgenommen, denn ein erstes, sehr deutliches Indiz auf eine neuromuskuläre Erkrankung, speziell bei Duchenne, ist der sogenannte CK-Wert. CK steht für Kreatinkinase. Es ist ein Enzym, das vor allem in Muskelzellen vorkommt und eine wichtige Rolle bei der Energieversorgung der Muskulatur spielt. Wenn Muskeln geschädigt werden oder zerfallen wie bei Duchenne, gelangt viel von diesem Enzym ins Blut. Also ein stark erhöhter CK-Wert ist für die Ärztinnen und Ärzte ein klares Warnsignal, das auf eine Schädigung der Muskulatur hinweist. Und Constanze Katan-Selk ist sich der Tragweite dieser möglichen Diagnose schnell bewusst.
Also nachdem der Arzt im SPZ das Ergebnis dieser Blutuntersuchung hatte, hat er bei uns angerufen und darum gebeten, dass wir zu einem Folgetermin kommen. Bei diesem Telefonat habe ich ihn schon gefragt, ob wir uns unter Umständen doch über was sehr Ernsthaftes unterhalten müssen. Das hat er bejaht. Wir waren dann wenig später, ich glaube ein paar Tage später, zu einem Termin bei ihm, wo er uns dann eben auch seinen Verdacht gesagt hat und aber auch gesagt hat, dass dieses Blut, das er schon abgenommen hatte, dass er das gerne weiterschicken wollte in ein Labor nach Würzburg damals, um eben gezielt auf diese Krankheit hin das zu untersuchen und dann bestätigen zu können. Das hat wie lange gedauert? Ich glaube 14 Tage. Wir sind an dem Tag dann auch in Urlaub gefahren, es waren dann gerade die Herbstferien. Und als wir aus den Herbstferien wieder zurück waren, war das Ergebnis da.
Es sollte sich bewahrheiten. Jonathan bekommt die Diagnose Duchenne-Muskeldystrophie. Duchenne ist eine Erkrankung, die fortschreitet, Tag für Tag. Noch vor einigen Jahrzehnten bedeutete sie oft ein Tod in der späten Kindheit oder frühen Jugend. Heute, dank besserer medizinischer Versorgung, leben viele Betroffene deutlich länger, mit regelmäßigen Physiotherapie, Herz- und Atemüberwachung, manchmal auch mit Medikamenten, die den Verlauf etwas verlangsamen können. Und trotzdem, die meisten Jungen mit Duchenne erleben ihr drittes Lebensjahrzehnt nicht. Viele sterben im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, meist an Herz- oder Atemversagen. Und auch das gehört zu dieser Diagnose, die Aussicht auf einen begrenzten Horizont. Also wie geht man selbst und auch das Umfeld mit einer solchen Diagnose um?
Ich würde sagen, auch in Teilen schockiert und wussten überhaupt nichts damit anzufangen, natürlich, ne? Also wir selber, auch als wir es gehört hatten, man hat sich ja dann informiert, aber am Anfang, keiner weiß halt, was das jetzt bedeutet, ne? Wie das Leben sich verändert zunächst mal. Jetzt wissen wir es und die anderen wissen es auch und sehen, dass es gut ist und dass es gut funktioniert bei uns und Spaß macht, ja. Aber am Anfang natürlich nicht, ne? Und jeder ist da anders, jeder geht anders damit um. Es gibt auch Leute, die zunächst mal, glaube ich, dann eine lange Pause im Beruf brauchen und einfach erstmal krank sind auch. Und es war bei uns nicht so. Wir haben einfach weitergemacht und so ein bisschen einfach die Idee, okay, das ist jetzt eine veränderte Situation, aber es hilft ja nichts, ne? Man muss sich ja darauf einstellen, weil bringt ja auch nichts, wenn man jetzt irgendwie die Flinte ins Korn schmeißt, ne? Und das Blatt, was man hat, in der Sprache von Kartenspielern, das Blatt, was man hat, kann man halt sagen, oh, ich hätte aber gerne ein besseres Blatt. Das Blatt ist, wie es ist, und dann muss man halt so gut spielen, wie es geht einfach.
Es ist ein seltsamer Moment, wenn man so eine Diagnose bekommt. Da steht dieses Wort im Raum, Muskeldystrophie, unheilbar, fortschreitend. Und trotzdem wirkt erst einmal alles noch wie immer. Jonathan lacht, spielt, geht in den Kindergarten. Nichts ist von einem Tag auf den anderen anders. Und genau das macht es vielleicht auch so schwer. Man hat zwar eine Diagnose, aber kein Drehbuch, keinen klaren Plan, wie man jetzt eigentlich damit leben soll. Auch von ärztlicher Seite kam damals keine Anleitung. Nur ein kurzer Hinweis. Es gebe da ein Angebot vom ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst in Oldenburg. Ein Treffen für Eltern, deren Kinder ebenfalls Muskelerkrankungen haben. Treffen am Holztisch nennt sich das. Ein Ort zum Austauschen, zum Dampf ablassen oder einfach zum Verstandenwerden. Und irgendwann saßen Constanze Katan-Selk und Thorsten Selk an diesem Tisch. Wie sie diesen ersten Moment erlebt haben, erzählen sie selbst.
die Idee, zu einem Treffen in den Räumlichkeiten des ambulanten Hospizdienstes zu gehen, war nicht so besonders angenehm. Und ich hatte ehrlich gesagt ziemlich Angst vor diesem ersten Termin, weil es auch der erste direkte Kontakt mit der Krankheit war. Das war ja für uns tatsächlich bis dahin sehr, sehr abstrakt, weil Jonathan ging sehr gut, der konnte ja noch laufen. Und dort sollten wir dann das erste Mal Leuten begegnen, die tatsächlich auch diese Krankheit kennen und anderen Eltern. Und ich weiß noch, ich habe gedacht, ja, ich habe mich wirklich gefragt, ob die anderen Familien, ob die fröhlich sind oder ob die alle überhaupt nicht mehr lachen können. Und insofern bin ich da echt mit einem Mordsrespekt hingegangen. Und wir haben dort aber wirklich sehr, sehr, sehr nette Menschen getroffen. Es war jetzt auch gar nicht so viele Leute da. Ich glaube, außer uns waren noch 2 oder 3 andere Eltern da. Und mit denen haben wir auch heute auch noch Kontakt. Die erinnern sich, glaube ich, auch noch, als wir da das erste Mal ankamen. Ja, und das ist so ein offenes Treffen, das, ich sag mal, mehr oder weniger moderiert wird von damals noch einer Mitarbeiterin des ambulanten Kinderhospizdienstes und 2 Ehrenamtlichen.
Ich weiß nur, uns wurde gesagt, die Möglichkeit besteht und wir gehen da erstmal, wir gehen da einfach mal hin und waren natürlich noch in einem absoluten Schockzustand einfach, ne, und wussten nicht, was passiert. Das ist einfach gut, sowas zu machen, ne? Das sind also ganz, ganz normale, ganz nette Eltern, Paare dann und sich einfach mit denen auszutauschen ist nett. Teilweise auch, dass man gemeinsam kocht, das machen wir jetzt auch mittlerweile. Und ja, ich glaube, ich habe dann doch, also am Anfang habe ich irgendwie gedacht, das kann ja irgendwie nicht sein, ne? Irgendwie so die und wie gesagt, schockiert, aber ich glaube, man hat es dann doch immer mehr akzeptiert irgendwie und das ist einfach jetzt unsere neue Normalität, würde ich sagen, und das klappt doch eigentlich alles ganz gut so.
Zu der wichtigen Rolle, die der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst im Leben der Familie spielt, kommen wir in einer späteren Folge nochmal ausführlich. Aber eins noch an dieser Stelle, ich kann die Ängste, die die Eltern vor diesem ersten Treffen hatten, absolut nachvollziehen. Denn mal ehrlich, womit verbindet ihr das Wort Hospiz im ersten Moment? Lasst mich raten, es ist wahrscheinlich der Begriff Tod. Mit Abschied, mit Schmerz. Doch genau das ist ein Missverständnis. Ich habe in den vergangenen Monaten viel über die Hospizarbeit gelernt und dabei vor allem eins verstanden. Hier geht es nicht in erster Linie ums Sterben. Es geht ums Leben, um Lebensfreude, um Selbstbestimmung, um Würde. Im Hier und Jetzt. Und auch das hat Familie Selk schnell verstanden. Sie haben beschlossen, das Leben zu feiern. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Sie haben sich Träume erfüllt, Erinnerungen gesammelt, gemeinsame Zeit bewusst gestaltet. Und sie haben Reisen gemacht. Große, weite Reisen.
Was wir zum Beispiel gemacht hatten, das war gleich eine Veränderung, ein Stück weit nach der Diagnose, war zu sagen, wir machen jetzt einfach mal Reisen, die wir jetzt machen können, wo wir aber wissen, dass das in 10 Jahren mit Rollstuhl alles ein bisschen schwieriger wird, ne? Also ein bisschen weiter weg einfach so, ne? Und das war eine absolut gute Idee damals und ja, heute dann, ne, also nicht mehr ganz so weit weg wie noch vor ein paar Jahren, aber gibt ja auch viele schöne Orte hier in der Umgebung, beziehungsweise in Holland oder Dänemark oder so, wo wir dann auch sehr gerne hinfahren. Im ersten Sommer nach der Diagnose im Oktober 2013, der erste Sommer, die ersten Sommerferien, da waren wir dann 4 Wochen in den USA mit der Familie und zwar 2 Wochen in New York, wo wir dann auch noch die Eltern meiner Frau getroffen haben, die sind dann auch noch dahin geflogen und dann noch 2 Wochen in Florida, wo meine Eltern da auch noch dabei waren. Das war so die erste von einigen Reisen, die wir danach dann gemacht hatten.
Wir waren anschließend aber auch noch 2-mal sogar, weil es so schön war, auf Mauritius. Wir waren in Kenia mit den Kindern. Wir haben Freunde in Südafrika besucht. Ja, wir haben schon viele schöne Sachen gemacht. Und die Kinder zehren noch immer davon. Ist natürlich auch, sie haben auch ein Stück weit, ja, Blut geleckt, möchte ich fast sagen. Also sie würden sehr gerne auch wieder jetzt weiter wegreisen mal und unserer Tochter fällt das auch ein bisschen schwer, jetzt immer nur Holland oder so. Aber ja, wir gucken mal, wie man es macht. Die Reise mit dem E-Rollstuhl ist nicht unmöglich, aber sehr, sehr aufwendig. Deswegen würde ich es jetzt immer für eine normale Urlaubsreise nicht unbedingt machen wollen. Aber wenn Jonathan sagt, ich will unbedingt nochmal, ich weiß nicht, nach Japan oder irgendwo hin, man kann es machen. Es ist nur, glaube ich, wirklich schrecklich aufwendig. Und wenn wir es im Moment nicht planen müssen, bin ich dankbar.
Reisen in die USA, nach Kenia oder Südafrika. Sie zeigen, mit welchem Mut und welcher Lebensfreude diese Familie ihre Situation begegnet. Und klar, man muss auch ehrlich sein, die Selk sind in der privilegierten Lage, sich solche Reisen leisten zu können. Das ist natürlich nicht selbstverständlich. Nicht alle Familien mit einem schwer erkrankten Kind haben diese Möglichkeiten. Aber mal Hand aufs Herz. Wer von uns würde nicht genauso handeln, wenn es eben möglich wäre? Wer würde nicht alles daran setzen, so viele gemeinsame Erinnerungen wie möglich zu schaffen, solange es eben geht? Und während sie all das planten, organisierten und erlebt haben, stand natürlich auch eine andere Frage im Raum. Wie spricht man eigentlich mit einem so jungen Kind über die eigene Krankheit? Jonathan war damals 3, 4 Jahre alt.
Also wir haben eigentlich sehr früh mit ihm darüber gesprochen, immer dann, wenn er merkte, dass er nicht so kann wie andere. Dann haben wir ihm tatsächlich schon gesagt, du hast eine Krankheit, du hast schwächere Muskeln, du kannst es nicht so wie die anderen. Du musst es auch nicht probieren und musst dann auch nicht traurig sein, wenn du es so nicht kannst. Insofern haben wir ihm das eigentlich immer probiert, sehr frühzeitig und auch kindgerecht zu erzählen. Wir haben es auch, seine Freunde wussten das auch, in der Klasse wussten das auch alle. Na, er hatte dann zum Beispiel auch in der Grundschule am Anfang so einen Trolley für seinen Schulranzen. Die sind ja so ein bisschen verpönt, weil man offenbar damit schräg läuft. Und also für nicht beeinträchtigte Kinder wird einem offenbar inzwischen davon abgeraten. Jonathan hatte den und wir haben eben auch ganz klar gesagt, warum er den hat. Weil er eben nicht die Kraft hat, seinen Rucksack, seinen Schulranzen selber zu tragen. Und das war immer in Ordnung für ihn und für seine Mitschüler auch.
Die ersten Jahre hat Jonathan nahezu alles ohne größere Hilfsmittel geschafft. Auch zu Beginn der Grundschule kam er noch ohne Rollstuhl aus. Doch dann kam ein Moment, der einiges verändert hat. Ein Sturz, wie ihn viele Kinder wahrscheinlich erleben. Doch bei Jonathan hatte er weitreichendere Folgen.
Also das ist ja eine schleichende bzw. ganz langsame Veränderung. Fing wie gesagt an mit dem häufiger mal hinfallen und die Muskelkraft nimmt einfach progressiv ab. Ne? Das heißt, kleine Sachen, die man irgendwie immer weniger kann. Natürlich kann es dann sein, wie übrigens auch bei älteren Menschen, dass dann irgendwie doch mal so ein Ereignis da ist, wo sich dann ein bisschen was ändert. Und bei Jonathan war das dann einmal so, er hatte ein E-Trike, mit dem ist er rumgefahren, ein E-Fahrrad. Und einmal ist er zu scharf in die Kurve gegangen mit Vollspeed und ist umgekippt, hat sich dann den Arm gebrochen. Und danach konnte er dann, hat er dann auch einen Verband bzw. einen Gips und danach konnte er dann nicht mehr eigenständig aufstehen zum Beispiel.
Wir haben bisher viel gehört über die Diagnose, über den Moment, der alles verändert hat, über die ersten Schritte in ein neues, unbekanntes Leben. Bis hierhin haben vor allem Jonathans Eltern gesprochen. Es wird Zeit, dass nun auch Jonathan selbst einmal zu Wort kommt. Denn er ist kein Fall, keine Diagnose, sondern ein Junge mit eigenen Gedanken, mit Humor, mit Interessen, mit einem ganz normalen Teenagerleben. Und deshalb wird es Zeit, dass wir ihn jetzt kennenlernen.
Hallo, ich bin der Jonathan, ich bin 15 Jahre alt und gehe an die Förderschule Bolchersweg. Ich zock gerne mit meinen Freunden alleine. Ja, ich koche auch gerne. Ich gehe manchmal auch gern raus. Nicht so oft, wie ich es eigentlich wollte, aber...
Dass etwas mit ihm anders ist, das haben seine Eltern früh gewusst. Doch wann hat Jonathan selbst verstanden, dass sein Körper sich anders entwickelt als bei anderen Kindern? Dass er eine Krankheit hat, die bleibt und die sich verändert? Auch darüber habe ich mit ihm gesprochen.
Das ist mir persönlich bewusst geworden, glaube ich, als ich in der Grundschule war. Meine Eltern wussten das schon länger, aber was sollen Dreijährige damit anfangen? So, ich wusste halt, dass ich anders bin und nicht so viel Kraft jetzt habe und so. Aber ich wusste jetzt nicht genau, was das bedeutet. In der 5. waren halt die anderen Kinder und die waren so, warum läufst du so komisch und so. Die haben sich nicht drüber lustig gemacht. Vielleicht habe ich es verdrängt, glaube ich aber gar nicht. Ich glaube einfach, also das waren viele Freunde aus dem Kindergarten auch, die mich schon länger kannten, als ich noch als gesund gegalten habe, als die Diagnose noch nicht da war. Und Meine Freunde waren immer cool. So, mit einem Kumpel habe ich immer noch Kontakt heutzutage und er übernachtet auch manchmal bei mir so. Dass ich Arbeit hatte, habe ich so mit 5 bewusst, aber natürlich dann auch, als ich meinen ersten Rollstuhl bekommen habe und alles weniger wurde, so habe ich ein bisschen realisiert. Mit der Lebenserwartung habe ich erst, glaube ich, vor 3-4 Jahren gecheckt, glaube ich. Und das war natürlich ein Schock so. Ich wusste, dass ich jetzt nicht 100 werde, sage ich mal, aber das hat mich schon geschockt so. Ich war sehr traurig. Ich rede da mittlerweile auch ganz gut mit meinen Eltern drüber. Habe ich früher mich nicht getraut, so, aber heute rede ich auch mit denen drüber. Und
Jonathan ist ein außergewöhnlicher Mensch. Er geht seinen Weg, ist offen und herzlich, wie die Familie selbst auch. Bevor ich euch gleich noch einen kleinen Ausblick auf die nächste Folge gebe, möchte ich noch einen kurzen Hinweis loswerden. Ihr werdet in diesem Podcast auch immer wieder Jonathan selbst hören. Und vielleicht fällt euch dabei auf, dass der Ton manchmal nicht ganz perfekt ist, so wie jetzt gerade auch. Das liegt schlicht und einfach daran, dass wir bei ihm zu Hause aufgenommen haben, in seinem ganz normalen Umfeld. Und Jonathan hat durch seine Krankheit nicht mehr so viel Kraft im Oberkörper und deshalb kommt es vor, dass er beim Sprechen etwas vom Mikrofon abrutscht. Aber ganz ehrlich, das ist völlig egal. Denn worauf es wirklich ankommt, ist das, was Jonathan zu sagen hat. Und das ist einiges. Er ist 15 Jahre alt und hat einen beeindruckenden Horizont. Er spricht über sein Leben, über Dinge, die tief gehen, über Gedanken, die bewegen. Ihr werdet das auch noch merken in den nächsten Folgen. In der zweiten Folge widmen wir uns dann auch ganz Jonathan. Wer ist er? Wie sieht sein Alltag aus? Was macht ihm Spaß und was macht ihm zu schaffen?
Ich habe jetzt nichts Spezifisches, wo ich hoch staune und gucke, ja, das ist mein Ziel, das motiviert mich oder irgendwie, worauf ich jetzt besonders stolz bin, einfach auf, dass es mir gut geht, dass ich es halbwegs geschafft habe, den Rutsch, den Dreh zu kriegen hier. Einfach so, dass ich nette Menschen um mich rum habe, die mich lieben, die ich auch liebe, ja.
Solange ich darf, Folge 2 erscheint nächste Woche Freitag. Wenn ihr keine Episode dieses Podcasts verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke bzw. folgt diesem Podcast. Solange ich darf ist eine Podcast-Produktion von NWZ Online. Buch und Produktion, ich, Julian Reusch. Redaktionelle Mitarbeit, Bianca von Husen.